Tilantien. Ich wollte eine Orchidee kaufen. Eigentlich hatte ich auch Lust, wieder einmal ein Treibhaus zu besichtigen und einen Schwatz mit Herrn Flor zu halten. Im Eingangsraum, wo verkaufte Blumen eingepackt und bezahlt wurden, war wenig los. Auf der Theke standen einige Standardorchideen, die eigene Züchtungen und auf irgendeinen prominenten Namen getauft waren. Große weiße Blüten mit einem violetten Auge, andere waren grünbraun gestreift und andere gelb. Ich ging langsam in eines der Glashäuser, in die feuchtwarme Atmosphäre, die mit den Orchideen den Eindruck von tropischem Milieu vermittelt. Da sah ich diese seltsamen Pflanzen, die keiner Pflege bedürfen, nur von der Luft und dem Tau leben, in allen möglichen Formen. Von Stangen unter dem Glasdach hingen sie an Drähten herab, nur mit etwas Klebstoff auf einem Stein oder einem Stück Holz befestigt. Graue, spitz zulaufende Blätter bogen sich zu Rosetten. Wie graue Haarsträhnen hingen andere herab. Herr Flor kam zu mir und sagte, »Die sind Tilantien, sie sind zurzeit Mode. Ab und zu müssen sie mit etwas Nährlösung besprüht werden. Mehr ist nicht notwendig.« Dann holte er ein Buch von einem Regal herab, schlug es auf und zeigte mir die handschriftliche Widmung eines Professors für Botanik aus Heidelberg, der dieses Buch über Bromelien verfasst hatte. »Die Tilantien sind eine Untergruppe der Bromelien«, erklärte Herr Flor. »Sie haben sogenannte Saugschuppen, mittels derer sie Wasser speichern können. Ganz langsam wachsen sie heran, aus den Blattachseln kommen neue Triebe, indes die alten Blätter absterben.« Herr Flor machte sich wieder an die Arbeit. Er füllte kleine Tontöpfe mit schwarzem Grund, griff sich einen Setzling aus einem Korb, steckte ihn vorsichtig in die lockere Erde und drückte sie um das Pflänzchen herum fest. Er hatte breite, kräftige Hände. Von Statur war er ein pücknisch-athletischer Typ, wie man sich einen Geschäftsmann vorstellt, der zielstrebig seinen Betrieb leitet und selbst mitarbeitet. Er war etwa 65 Jahre alt, mittelgroß, der massige Rumpf trug auf kurzem Hals einen Kugelkopf mit Glatze. Lediglich ein Kranz grauer Stoppelhaare umgab das Hinterhaupt. Seine blauen Augen waren ruhig, nahmen aber das Geschehen um ihn herum aufmerksam wahr. Ich berührte mit den Fingerkuppen die harten, grauen Blätter einer Tilantie, die direkt vor meinen Augen im Luftzug leicht schwankte. Ich erinnerte mich an einen heißen Junitag in Antibes an der Côte d'Azur. Am Abend wehte ein kühlender Wind. Mit Lisa, meiner Frau, hatte ich unser Quartier verlassen, um im Schatten der Eukalyptusbäume einen Spaziergang zu machen und den Duft ihrer Blätter einzuatmen. Lisa ist eine leidenschaftliche Blumenfreundin und immer neugierig auf neue Züchtungen. Wir gingen den Boulevard du Soleil entlang, als sie mich zu einem Garten hinzog, in dessen Mitte ein hübsches kleines Haus stand, dessen Stil beinahe an die Bauweise im Schwarzwald erinnerte. Am Drahtzaun zur Straßenseite hin rankten sich Winden mit ungewöhnlich großen blauen Blüten empor, in deren Trichtern ein hellgelbes Auge leuchtete. Lisa murmelte begeistert lateinische Bezeichnungen, die ich wohl hörte, aber sofort vergaß. Inzwischen schlugen in den Nachbarhäusern Hunde an. Eine alte Dame, wohl Anfang 70, näherte sich misstrauisch und sah durch die weiße Gittertür. Sie trug eine geblümte Kittelschürze. Die grauen Haare waren zu einem kleinen Knoten gebunden. Sie ging leicht gebeugt und nahm unser Interesse an ihren Blumen ein wenig erstaunt wahr. »Meine Frau«, sprach sie an. »Sie bewundere den schönen Garten«, sagte sie zu der jetzt freundlich erblickenden Dame. Diese kam noch näher und bat uns einzutreten. Es war kein protziger Garten, einige Orangen- und Zitronenbäume und drei Palmen spendeten spärlichen Schatten. Geranien, Mohnblumen, Rosen, Nelken blühten üppig zu Seiten eines Mittelweges. Langsam gingen wir die Beete entlang, blieben stehen, um sie zu bewundern. Nun fragte uns die Dame, woher wir kämen. Aus Süddeutschland, antworten wir. Ihr faltiges Gesicht wechselte die Miene, das freundliche Lächeln erlosch. Ein bitterer, ja hämischer Ausdruck hatte es verändert. »So«, sagte sie, »Sie kommen aus Deutschland. Meine Tante ist in Dachau gestorben.« Sie sprach das CH in Dachau französisch aus. »Mein Mann war auch im KZ. Er ist jetzt herzkrank.« Dann aber gab sie sich einen Ruck. »Es ist vorbei.« Mir war, als sei ich in Eiswasser gefallen. Mein Inneres krampfte sich zusammen. Die schrecklichen Filme, die KZ-Prozesse mit den Einzelheiten, diese kaum glaubhaften Tatsachen standen vor mir. »Das tut uns sehr leid, dass Sie das erleben mussten«, sagte ich. »Wir wollten uns sofort verabschieden.« »Nein, es ist vorbei. Bleiben Sie.« Sie machte eine Handbewegung, als ob sie das wegschieben wolle. »Mein Mann hat sich hingelegt. Es geht ihm nicht gut. Ich will sehen, ob er sie empfangen kann.« Sie eilte in das Haus und kam bald zurück. »Es geht ihm nicht gut. Es tut mir leid.« Uns war ein merkwürdiger Kranz aufgefallen, der wie eine Art Adventskranz unter einem Baum hing, von Drähten gehalten. Die alte Dame klärte uns auf. Es sei eine Pflanze, die ohne Erde auskomme und sich nur von Tau und Staub ernähre. Sie wachse langsam. Dann brach sie ein kleines Büschel davon ab und gab es uns. Wir dankten, verabschiedeten uns und gingen beklommen weiter. Was mochte die alte Dame bei der Begegnung mit uns an Rache- und Hassgefühlen überwunden haben? Ich fand mich wieder zurück ins Treibhaus des Orchideenzüchters. Eine kleine Pflanze mit gelbgrünen Blüten suchte ich aus. Herr Flor packte sie ein. Dabei zeigte er mir eine rote Orchidee. »Das ist eine Neuzüchtung. Im Sommer soll sie getauft werden. Ich bin stolz darauf. In diesem Rot hat es bisher keine Orchidee gegeben«, sagte er mir halblaut ins Ohr, als verrate er ein Geheimnis.